draußen mit Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen. Dieses Podcastgespräch habe ich vor 2 Wochen verabredet und fragte mich kurz vorher, muss ich nicht alles umstellen jetzt mit einer ganz neuen Weltlage? Und dann habe ich aber gedacht, nee, Herr Putin darf nun wirklich auch nicht alles bestimmen, was ich denke, mache und tue. Es gibt Dinge, die sind so schön und das Thema dieses Gesprächs ist so schön und hat dann am Ende doch auch noch mal etwas vielleicht mit unserer Weltlage zu tun. Das wird es auf jeden Fall tun und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass Stefanie Reisinger mit mir per Zoom verbunden ist. Hallo, Frau Reisinger.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
Wir sind per Zoom verbunden, deshalb hoffe ich, dass der Ton auch ganz okay ist, sonst darf man ein bisschen geduldig mit uns sein. Stefanie Reisinger ist Kunsthistorikerin und Kuratorin in Stuttgart. Richtig, so kann man das sagen.
So ist es. Ich bin externe Kuratorin am Kunstmuseum in Stuttgart, bin an der Universität Stuttgart angesiedelt und habe von der Universität aus ein Forschungsprojekt geleitet, das wir gemeinsam auch mit der Wüstenrot-Stiftung initiiert haben, also die 3 Kooperationspartner Uni, Museum, Wüstenrot-Stiftung. Und da in Stuttgart eben 2,5 Jahre zu Diego, der Künstlerin Gertrud Goldfried mit Vornamen, geforscht.
Genau, und das will ich jetzt einmal ein bisschen aufschlüsseln. Also eine große Ausstellung von Gego, einer wunderbaren Künstlerin, die in Deutschland immer noch viel zu wenig bekannt ist. Ich erzähle mal kurz, wie ich auf sie gestoßen bin. In meiner letzten Gemeinde in Hamburg habe ich in der Heilwigstraße gewohnt. Das ist bei einigen bekannt, weil da das Abi-Warburg-Haus steht. Aber es steht auch das Geburtshaus und Kindheitshaus von Gabriele Goldschmidt, deutschen Künstlerin und Architektin, die geboren wurde 1912, dann in Hamburg groß wurde, ich glaube mal in einer bürgerlich assimiliert jüdischen Familie, dann nach Stuttgart ging, dort Architektur studierte. Wir werden uns gleich noch mal ein bisschen die Biografie in Ruhe angucken und dann fliehen musste nach Venezuela und dort zu einer großen Künstlerin wurde. Und dieses Haus von ihr ist eben 5, 6, 7 Häuser von meinem Haus, von meinem Pastorat entfernt gewesen. Und eine Nachbarin, gute Freundin, hat diese Geschichte für sich selber neu entdeckt und verstanden, hat dann auch eine große Plakette dann mal an die Pforte gemacht. Und dann waren auch Angehörige aus Venezuela da. Und so kam ich auf Gego, dass eben meine Nachbarin sagte, hier bei uns im Haus hat eine große Künstlerin gewohnt. Und dann war ich ein halbes Jahr später, zufälligerweise waren wir in Paris und da war in der Fondation Cartier eine ganz tolle Gego-Ausstellung von Arbeiten, die ich noch nie gesehen hatte und war ganz hin und weg und begeistert und war nun eben vor kurzem in Stuttgart, wo jetzt eine große Ausstellung von ihr gezeigt ist und hatte die Gelegenheit und die Freude, diese Ausstellung anzugucken. Und Sie haben diese Ausstellung ganz wesentlich gemacht, mit anderen zusammen natürlich, aber ganz wesentlich selber. Wie sind Sie denn auf Gego gestoßen? Wie war Ihre erste Begegnung?
Also meine erste Begegnung kam schon zu Studienzeiten tatsächlich, weil ich mich intensiv mit dem Medium der Zeichnung auseinandergesetzt habe und auch mit der Zeichnung in der zeitgenössischen Kunst, modernen und zeitgenössischen Kunst. Und bin dann über Abbildungen eigentlich auf sie gestoßen, habe dann mit einem Professor in Wien, Wolfram Pichler, mich lange unterhalten, damals noch über eine Masterarbeit. Und er meinte dann, ja, schauen Sie sich die Gertrud Goldschmidt mal genauer an, also Gego. Das könnte spannend sein. Wissentlich, dass ich mich auch immer sehr für Architektur interessiert habe. Und hat mir da nochmal so eine Rutsche gelegt und habe mich dann eigentlich so über die klassische kunsthistorische Forschung angenähert war dann viele Jahre noch in Wien, habe zu ihr weiter geforscht, habe dann damals auch noch meine Masterarbeit zu ihr geschrieben und habe das dann immer weitergetragen, auch im Hinblick auf auch ein Doktorat oder eben mögliche Ausstellungen, war dann schon viel im Austausch auch mit der Fundación GEGO, die mir aber witzigerweise gar nie erzählt hatten, dass es ja so eine Dauerleihgabe im Kunstmuseum in Stuttgart gibt. Also das wusste ich tatsächlich nicht. Die Dauerleihgabe war seit 2017 im Haus und das Kunstmuseum Stuttgart eben mit der Uni und der Wüstenrot-Stiftung haben dann jemanden gesucht, der diese Dauerleihgabe, die hauptsächlich besteht aus Arbeiten auf Papier, muss man auch nochmal dazu sagen, also nicht die klassischen großen skulpturalen Arbeiten, oder skulptural sagt Gego ja nie, aber die objekthaften Rauminstallationen. Und so kam das dann eigentlich alles über sehr viele glückliche Zufälle, muss ich sagen, zusammen. Gego hat eben in Hamburg gelebt, ist dort auch nicht einen klassischen hat nicht eine klassische Schulkarriere gemacht, wie ich weiß, war eher auf so einer Seefahrtschule, also Alternativabitur sozusagen
gemacht. Erzählen Sie mal darüber. Also sie war jetzt nicht in einer der klassischen Mädchenschulen, wären es ja damals gewesen, sondern was war das für eine Schule, wissen Sie das?
Es war eine Schule für Nautik eigentlich, ja. Also wo sie hat da niemals einen Namen genannt. Ich habe das mal versucht zu erforschen, habe das jetzt nicht präzise herausgefunden, aber es war eigentlich eine Seemannsschule sozusagen und hat da ihre Pflichtschuljahre verbracht und musste dann schon ein externes Abi ablegen, um eben diese Abi-Reife zu erlangen und auch auf die Uni zu kommen. Das hat sie dann auch geschafft. Er sagt selber, sie sei damals schon immer sehr alternative Wege gegangen. Ich weiß nicht, vielleicht auch, weil sie eine der jüngeren von 6 Kindern war, das möglich war. Insgesamt war ja, also weil sie die Familie Warburg nannten, die war ja auch sehr gut befreundet mit den Goldschmidts. Also die lebten nicht nur in der gleichen Straße, sondern kannten, glaube ich, einander auch sehr gut. Max Dehn ist ebenso, also der Mathematiker, ebenso gut, also verwandt sogar mit der Familie Goldschmidt. Also eher auch immer so in der Physiker, aber dann auch ein physiker-mathematische Verwandtschaft und dann aber auch ein Kunsthistoriker in der Familie. Also irgendwo war diese Schnittstelle von Technik, Mathematik und auch Architektur und Kunst dann schon auch wirklich in der Familiengeschichte verankert.
Wir können uns gleich mal ein bisschen die Biografie angucken, um dann auf die Kunst zu kommen, aber erstmal eine kleine Assoziation, die ich hatte, die ich bekam, als Sie erzählt haben, wie Sie auf dieses Thema kamen, erinnerte ich mich an meine Studienzeit, wo wir dann diejenigen, die wir so ein bisschen ehrgeiziger waren, immer gelauscht haben, wenn ein Professor irgendwie gesagt hat, hier gibt es ein Forschungsdesiderat, hier gibt es etwas, was noch nicht erforscht ist, denn meist ist ja alles schon erforscht. Und in der Tat, Gego ist zwar jetzt in Fachkreisen schon nicht unbekannt, eine wirklich bedeutende, große, moderne Künstlerin, aber in Deutschland lange, lange Zeit gar nicht bekannt gewesen. Und das muss man, glaube ich, erklären, auch mit dieser ganz besonderen Biografie, die jetzt sozusagen mit den Ereignissen dieser Tage doch nochmal eine andere Nähe bekommt. Also sie wächst auf, wohl gut bürgerlich. Dieses mit der Nautikschule finde ich total verrückt. Das habe ich noch nie gehört, obwohl ich aus Hamburg stamme. Und dann noch als Mädchen. Ist ja auch nochmal sehr ungewöhnlich. Und dann geht sie aber, ich glaube, 32 oder was, nach Stuttgart.
Genau, 32 also noch, bis 38,
also, genau. Genau, sie geht 32 bis 38, also, und das ist eben auch besonders interessant, weil sie das richtig intensiv erforscht haben, was sie da eigentlich gemacht hat. Also sie vor dem Beginn der NS-Diktatur fängt sie an, als junge Frau Architektur zu studieren. Das an sich war, glaube ich, damals auch schon ungewöhnlich. Mhm. Und dann wird sie auch sehr stark gefördert, so habe ich das wahrgenommen.
Tatsächlich, ja. Ich meine, ungewöhnlich weil weiblich Architekturstudentin, ja, wobei man sagen muss, natürlich im Vergleich zu anderen Reformschulen der Zeit wie im Bauhaus, wo ja Frauen überhaupt nicht wirklich zugelassen waren, selbst wenn sie in den Statuten verankert waren und es gibt 1, 2, 3, 4 Ausnahmefälle, war das schon in Stuttgart so, dass es zumindest, sag ich mal, zwischen 10 und 15 Studentinnen gab, wobei tatsächlich während der gesamten Studienzeit von EGO gab es Semester, wo sie zumindest die einzige weibliche jüdische Studentin gewesen sein dürfte, die noch Architektur studiert hat. Also sie kommt im Oktober 32 nach Stuttgart mit dem Entschluss, Architektur zu studieren. Sie selbst sagt dazu, sie hatte immer ein Interesse an der bildenden Kunst und damals kamen ja auch die Fragen zum sozialen Wohnbau auf, also ganz markant, wie wir wissen, mit der Waisenhofsiedlung in Stuttgart. Sie hatte Bekannte, die in Stuttgart schon studiert haben. Meines Erachtens dürfte das ein Kommilitone namens Jakobsthal gewesen sein, dem der Abschluss ungleich wie Gego dann nach den Novemberpogromen im Jahr 38 nicht mehr möglich war oder er zumindest das offizielle Diplom nicht mehr ausgehändigt bekommen hat. Das hat Gego eben schon am 24. November 38.
Das sagen Sie so beiläufig, das muss man nochmal wirklich, das hat mich echt schockiert. Nicht? Ja. Also es waren diese großen Pogrome, sie hat die ganze Zeit trotz massiver Bedrückung, Nürnberger Gesetze waren 34, wenn ich mich recht entsinne, kann sie studieren und auch tatsächlich das Diplom machen, das ist einzigartig, glaube ich, nicht?
Also das ist tatsächlich ein absoluter Glücksfall und also es ist fast unbeschreiblich, weil gemäß meinen Forschungen und Norbert Becker vom Uni-Archiv hat da aber wirklich wahnsinnig große Vorarbeit geleistet. Das muss man schon hervorstreichen, der sich viel beschäftigt hat mit jüdischen Studierenden an Hochschulen in Deutschland zu der NS-Zeit. Aber sie dürfte wohl unter den letzten 10 jüdischen Studenten gewesen sein, die in Deutschland noch ein offizielles Diplom erhalten haben nach diesen Novemberpogromen. Spannend ist überhaupt in Stuttgart, dass wohl natürlich sukzessive Druck ausgeübt worden ist auf die Studierenden, jüdischen Studierenden ab 33, als eben dann Reichskanzler wurde. Allerdings ist es so gewesen, dass man schon auch noch mal klären muss, dass gerade die Hochschulen nicht mehr zugänglich gewesen sind für jüdische Studenten und Studentinnen, also im Hinblick auf Medizinstudium, Jurastudium und solcherlei prestigereicheren Studien. Das war ja die Architektur nicht unbedingt in dieser Zeit. Aber die technischen Hochschulen mit eben den praktischeren oder Berufsausbildungen noch wirklich Jobaussichten gaben, zumindest zu dieser Zeit. Deshalb kam es dann, kurzweilen wurden viele jüdische Studierende verdrängt und dann hat sich das aber für einige Semester nochmal eingependelt, sodass ungefähr um die 60 jüdische Studierende dann im Semester an den Hochschulen waren. Jetzt nicht nur Architektur, sondern auch Chemie und Physik und so weiter. Und Gego sich da dann aber beim Architekturdepartement wohl wirklich als einzige weibliche Studentin durchnavigieren konnte. Ja. Also es ist, sie selbst beschreibt sehr retrospektiv ihre Zeit in Stuttgart und dann auch die Zeit der Flucht eigentlich als Ritt über den Bodensee, was tatsächlich sehr spannend ist, weil sie selber eben ganz klar sagt, dass ihr gar nicht bewusst war, welcher Gefahr sie ausgesetzt gewesen ist. Das lässt viel Interpretationsspielraum offen. Gego selbst hat sich sehr wenig geäußert zu ihrer Exilerfahrung. In einem Film mit dem Künstler Juan Downey oder einer Dokumentation mit dem Filmemacher Guattaoni und Künstler-Filmemacher, sagt sie mal, naja, fast zynisch, naja, Spaziergang oder Urlaub war es keiner. Und genau. Ungefähr, also sie ist da sehr zurückhaltend, wenngleich wirklich ihr Gesicht schon gezeichnet ist. Also wenn sie das sagt, merkt man natürlich, dass da so viel Verlust auch innerhalb der Familie und so viel Trauma auch tatsächlich dahinter steckt, aber sie äußert sich dann kaum.
Das ist eben sehr schön bei dieser Ausstellung. Man wird eben hineingeführt erst in einen Raum, in dem Ihre Forschung zu Ihrem Studium wirklich deutlich werden. Das ist eben gar nicht langweilig, sondern richtig interessant, wie so eine junge jüdische Frau in Stuttgart studieren kann, bei welchen Professoren sie lernt, mit wem sie Kontakt hat. Es gibt ja auch dann Freundinnen, mit denen sie zusammenarbeitet. Und manch der Namen kennt man, wie den Professor Bonnert. Das ist derjenige, der den Stuttgarter Hauptbahnhof gebaut hat, der jetzt eine ewig katastrophale Baustelle ist, wenn man nach Stuttgart fährt, furchtbar. Und dessen Rolle in der NS-Diktatur auch ambivalent oder unterschiedlich bewertet wird, aber der eben offenkundig hier ihr auch geholfen hat. Und das ist eben total interessant, weil ich es von anderen Künstlerinnen der klassischen Moderne kenne, dass sie ins Studium eigentlich nur kam vor allem übers Kunsthandwerk, also nicht, also über die Grafiken, das Linoleumschneiden, viel Textilarbeiten zum Beispiel. Mhm. Und wie Sie sagen, Technische Hochschule war eben jetzt nicht das ganz vornehme klassische Studienfach an einer Prestige-Universität, keine Ahnung, wie Heidelberg oder Tübingen oder Berlin. Und wenn man dann die Ausstellung durchgegangen ist, findet man am Schluss eben doch noch eine sehr schöne Möglichkeit, Filmaufnahmen von ihr aus den 60er Jahren, glaube ich.
Unter anderem, genau.
Unter anderem zu sehen. Und was einem eben heute nochmal anders durch, oder jetzt gerade nochmal neu, den ganzen Körper und die Seele geht, ist, wenn man feststellt, wie sie dann unter dieser extremen Bedrohung ihr Studium zu Ende führt. Und dann gerade noch fliehen kann. Es gibt in Hamburg, jedenfalls habe ich das von meiner Nachbarin, die Geschichte gehört, ob das stimmt oder ob das einfach eine Geschichte ist, weiß ich nicht. Die erzählte, dass diese Geschichte erzählt wird, Gego kommt nach dem Studium nochmal nach Hamburg zurück, geht in ihr Familien- und Familienhaus, schließt die Tür ab und hinter dem Haus, Halbe Straße, ist ein Alsterkanal.
Genau.
Schmeißt den Schlüssel in den Kanal. Also schließt ab, schmeißt den Schlüssel in den Kanal und hat das Glück, eben ein Visum nach Venezuela zu bekommen und geht fort.
Ja.
Und als ich dann eben guckte bei ihrer Kunst und aber auch bei ihren Selbstaussagen, wo nimmt sie eigentlich darauf nochmal Bezug, wo spricht sie nochmal über dieses wirkliche Trauma? Und wir erleben das ja jetzt in der Ukraine, so geht es ganz vielen Menschen jetzt.
Ja.
Die Wohnung abschließen, das Haus abschließen, den Schlüssel wegschmeißen, mitnehmen, stecken lassen, ist ja egal, alles zurücklassen und weggehen. Das ist ihr passiert. Und dann kommt sie in ein Land, an das sie wahrscheinlich im ganzen Leben noch nie gedacht hat, Venezuela, weil sie da zufälligerweise ein Visum bekommen hat. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sonst korrigieren Sie mich, dass sie das Visum bekommen hat, hatte auch damit zu tun, dass sie einen abgeschlossenen Beruf hatte, dass sie das Diplom bekommen hat. Stimmt das?
Ja, eben. Also man muss sagen, ein höchst unglücklicher Zufall, nicht, dass das jetzt auch wieder so ein tagesaktuelles Thema ist. Es ist schon, also auch gerade gestern war ich im Museum und hatte eine Führung fürs Publikum und vorne draußen waren die Proteste oder zumindest die Versammlungen für die ukrainischen Flüchtlinge und man ist schon sehr betroffen tatsächlich. Also auch diese Nähe, die sich dadurch nochmal ergibt, ist für mich selbst wahnsinnig berührend gewesen. Viele der Dinge, die ich gefunden habe während der Forschung, also muss sagen, Gego hat sich da durchnaviert, eben konnte relativ unbedarft studieren, schreibt auch später einer Kommilitonin, die nach Australien ausgewandert ist, Erika Rathgeber, dass der Abschluss wohl nur unter den liberal gesinnten Stuttgartern möglich gewesen wäre, was ja auch ganz interessant ist, weil man gerade in dieser Architekturdebatte ja die Technische Hochschule immer dem Bauhaus sehr stark gegenüberstellt und die Technische Hochschule immer sehr konservativ und eigentlich sehr regimenahe beschreibt, was es sicher auch zu großen Teilen bei gewissen Professoren auch war. Nur hatte man eine relative Breite, bei denen man aussuchen konnte, wo man studiert. Und es war eben unter anderem Bonatz, der wohl schon auch eine umstrittene Person in dieser Geschichte, also in dieser Zeit war, gleichzeitig vielleicht beruflich ein Opportunist, privat dürfte er sich wohl schon für seine jüdischen Studierenden sehr stark eingesetzt haben. Eben hilft Diego gemeinsam mit Heinz Wetzel und Wilhelm Dieke zu diesem unverhofften, eigentlich schier unmöglichen Abschluss November 24, am 24. November 38. Und mit diesem eine Woche später beginnt Diego sofort oder eigentlich unmittelbar danach, schickt sie dieses Diplomzeugnis an Anwälte, lässt das übersetzen und schickt das dann in Hunderten von Briefen in die Welt hinaus, sucht um Visa, um ein Visum in England und Australien und eigentlich auf der ganzen Welt an. Und irgendwann, glaube ich, schreibt sie selbst sogar mal, dass sie so total vergessen hätte, dass es auch irgendwo einen Visumsantrag oder zumindest über Bekannte eine Möglichkeit gegeben hätte, nach Venezuela zu gehen. Eben ein Land, das ihr komplett unbekannt war, dessen Sprache sie nicht sprach. Im April 39 schreibt sie auch dieser besagten Kommilitonin noch, sie sitzt eben immer noch in Hamburg. Es ist schrecklich. Und ob sie denn nicht in Australien nachfragen könnte, wenn sie denn schon angekommen wäre, ob denn bei ihrem Visumsverfahren irgendwie sich ein weiterer Schritt entwickelt hat. Parallel dazu beginnt Diego ja ihre Ausreise schon zu organisieren, hat auch schon ein Ticket für Australien, immer noch in der Hoffnung, dass sie dann einfach den positiven Bescheid bekommt, packt ihre Sachen in Kisten. Also ich habe auch diesen Ausreiseantrag gefunden im Staatsarchiv in Hamburg, wo sie in etwa 8 Kisten gepackt hat, also das Wichtigste sozusagen. Und 2,5 Kisten voll davon waren eigentlich mit Materialien für den Architektenberuf. Und diese Kisten kommen teils oder gar nicht in Venezuela an, das ist immer noch ein bisschen unklar. Weil ich ja letzten Oktober noch in Caracas, also in der Hauptstadt von Venezuela, war und im Archiv gibt schon einige wenige Studienbücher ihrer Zeit, also Bücher, Lehrbücher tatsächlich, aber das war sicher nicht die Summe, vielleicht hat sie später auch mal nachgekauft.
Aber dann kommt sie, dann schafft sie es eben dann doch nach Venezuela.
Ja, sie schafft es nach Venezuela, sie bekommt dieses Fax, Visum ready, Venezuela, 3 Zeilen in etwa, und an dem Moment packt sie mehr oder weniger, macht die letzten organisatorischen Dinge, die sie zu erledigen hat, und Einkäufe, was auch immer, wirklich so innerhalb von 3 Tagen, und flieht dann über England nach Venezuela und ist dort auch, ich meine, das ist dann im Juni 39, ja, und sie ist wirklich tatsächlich auf einem dieser letzten Boote,
die Europa. Und sie ist 27 Jahre alt dann, nicht? Sie ist eine junge Frau,
geboren, ja.
27 Jahre alt und alleine, ohne Familie?
Ohne jegliche Begleitung.
Ganz alleine, zieht
sie
los.
Hofft, dass sie dann dort abgeholt wird von den Leuten, die ihr eben sozusagen dieses Visum ermöglicht haben. Ist dann auf Reise über Trinidad und Tobago und kommt dann in Venezuela an. Diese Ankunft dann dauert ja auch wieder einige Tage. Es gab ja vielerlei Flüchtlingsboote in dieser Zeit, die versucht haben, auch noch vor Süd, also Lateinamerika, Mittelamerika auszureisen, war eben auch noch eins der letzten Boote, die in den Hafen gehen durfte. Und ja, und kommt in diesem Land an, dessen Sprache sie nicht mächtig ist, aber was sie im Gepäck hat, ist ihre Ausbildung. Und auch, das muss man ganz ehrlich sagen, das Medium der Architekturzeichnung als Kommunikationsmittel. Und ist da sehr, wie soll man sagen, ja, also sie versucht sehr intensiv, sich die landesüblichen Techniken, Bauweisen anzueignen, als Architektin Fuß zu fassen, versucht wirklich jeglichen Job anzunehmen. Und letzten Endes scheitert sie aber daran, wie sie auch in ihrer Wiedergutmachungsakte schreibt, dass sie sich einfach als Frau und Immigrantin, also doppelt nochmal diskriminiert in dieser neuen Heimat, nicht wirklich Fuß zu fassen.
Nee, das kann man sich ja vorstellen. Als Architekt lebt man von Beziehung und Verknüpfung und natürlich dann in einem noch ja machistischen, gerade mal halb postkolonialen Land wie Venezuela, wo Frauen gar keine Rolle spielten, in die, also jedenfalls keine öffentliche. Und dann kommt da so eine fremde Frau und will Häuser bauen. Das ist ja kaum möglich. Sie schlägt sich dann so durch, sie heiratet, sie bekommt zwei Kinder. Die Ehe scheint nicht so glücklich gewesen zu sein. Sie ist ja relativ bald auch dann geschieden worden. Sie findet einen neuen Lebenspartner, geht mit ihm in ein kleines Dorf und dann, das müssen Sie nochmal erklären, weil fand ich so erstaunlich, dass sie ja eigentlich zur Künstlerin wurde als eine erwachsene Frau. Also dass sie 1956 erst angefangen hat, als Künstlerin zu arbeiten, so ungefähr. Also kann man ja nicht so auf den Tag bestimmen, ab heute bin ich Künstlerin, aber so ungefähr mit 44 Jahren ernsthaft als Künstlerin zu arbeiten. Können Sie mir das nochmal erklären, wie kommt das, dass Sie dann ja so spät, also vergleichsweise spät, anfängt, künstlerisch zu arbeiten?
Es ist eigentlich alles es ist tatsächlich eine sehr wundersame Geschichte. Eben, sie heiratet, bekommt Kinder, die Partnerschaft löst sich auf und Gigo findet diesen neuen Partner, Gerd Läufert, der eben Grafikdesign studiert hat in München und ursprünglich Lette war, über Deutschland dann nach Venezuela kam. Und mit ihm zieht sie dann eben Anfang der 50er Jahre, 53, aufs Land, in Tama, eine Küstenstadt, ein, zwei Stunden weg von Caracas Richtung Meer. Und beschließt dort jetzt eigentlich, muss man sagen, nicht Künstlerin zu werden, sondern eigentlich dem künstlerischen Schaffen ernsthaft Platz einzuräumen, weil sie tatsächlich immer gemalt und gezeichnet hat. Auch mit sehr großem Interesse, zeichnet sich auch schon während der Studienzeit in Stuttgart ab, wo sie bei dem Künstlerprofessor Karl Schmolfen-Eisen wirklich freiwillig jedes Semester, bis auf eines, glaube ich, Zeichen- und Aquarellierkurse belegt. Also auch in Stuttgart gab es eben ganz dezidiert künstlerische Ausbildung für Architekten, kam auch aus der Werkbundbewegung heraus, so wie ja das Bauhaus auch, nur nicht ganz so experimentell. Und als sie dann dort zurückgezogen lebt, weil sie zeichnet ja eigentlich ihr Lebtag lang, ja schon als Kind und als jugendliche Studentin, aber Ihr neuer Partner mutigt sie schon auch wirklich daraus, eine ernsthafte Berufung zu machen, vielleicht sozusagen. Ja. Und dort zurückgezogen experimentiert sie dann mit Aquarellen und eigentlich Techniken, die sie aus der Studienzeit kannte, auch noch figurativ durchaus, Landschaften, Stadtveduten, so schon expressionistisch und farbenfroh, aber eigentlich doch noch sehr, wie soll man sagen,
konventionell.
Und dann ist es recht spannend, weil genau in dieser Zeit, wo sie wirklich beginnt, der Kunst ernsthaft Platz zu geben in ihrem Leben, schreibt sie an ihren früheren Diplomprofessor ganz selbstbewusst, ja, sie sei ja der Architektur verloren gegangen. Aber die Architektur habe sie natürlich zu einem gewissen Grad und sehr bestimmt auch geformt und nennt es irgendwie so, auch unglückliche Lieben haben einen großen Wert und ihre Wirkung. Und es ist auch spannend, nicht, dass sie das irgendwie Bonat so ganz bewusst dann noch einmal schreibt. Und dann geht es wahnsinnig schnell, weil dann beginnt sie auch die ersten Objekte zu machen, arbeitet aber gerade bei den Objekten immer sehr viel mit Baumaterialien, klassischen Baumaterialien, also Stahl und Kupferdrähten und so weiter. Und auch geht relativ rasch über in so eine geometrischere und abstraktere Schiene. Und wenige Jahre später, nämlich 1960, kauft das MoMA schon eine erste Arbeit von ihr an.
Genau, also das ist, wenn wir mal jetzt die Kunst angucken, fallen mir so drei Dinge ein. Also einmal sie sagt nicht Skulpturen, sondern Strukturen. Also zum Teil ganz klein, das kann man sich so vorstellen. Sie nimmt sich einen langen, langen Draht. Und den biegt sie und dreht sie und verknüpft ihn. Und daraus werden so wundersame kleine Strukturen, muss ich sagen.
Ja.
Ganz zart, ganz hell, ganz leicht. Es hat so für mich, wer kann Kunsthistoriker, so ein 50er-Jahre-Touch, also so, wo so Modernität endlich aufbricht und was Leichtes und hat auch was Heiteres. Dann gibt es auch ein bisschen größere Arbeiten, die dann, ich glaube, aus Plexiglas sind, also jedenfalls so durchscheinend sind. Und wenn die so hängen, wie kann man hängen? So habe ich es in Paris gesehen, dann geht man so durch und geht auch so durch Licht und Schatten, das bricht sich so. Das ist, glaube ich, diese Art von nicht gegenständlicher Strukturbildung ist, glaube ich, was ganz Neues und richtig originell. Und das hat sie, glaube ich, oder das ist jedenfalls das, was ich so spektakulär finde. Vielleicht ist es das auch, was sie berühmt gemacht hat. Und dann gibt es aber das Zweite, und das ist der Schwerpunkt der Ausstellung, sind ganz viele Papierarbeiten, Zeichnungen sehr unterschiedlichen Art. Und da habe ich mich, als ich das erste Mal durch die Ausstellung einmal so durchging, dachte ich, sind das jetzt Vorarbeiten? Oder sind das eigentlich eigenständige Arbeiten? Aber es sind eigentlich eigenständige Arbeiten, aber es gibt diese Verbindung beides, sowas Geometrisches, Architektonisches, nicht da. Und aber auch doch auch eine gewisse Leichtigkeit, war so mein Eindruck.
Und spielerisch auch, muss man tatsächlich sagen, sehr vielseitig. Ich meine, die Zeichnung hat ganz einen besonderen Stellenwert, also die Zeichnung und die Druckgrafik, wobei man natürlich auch da immer bei der Druckgrafik sagen muss, ja, dass man auch eine Druckplatte bezeichnet mit Graphitstiften oder dergleichen, also nicht Graphitstiften, aber mit Ritzdurchritzungen. Also die Zeichnung an und für sich als Technik sehr, sehr wesentlich bei GEGO. Und die Zeichnung kann bei GEGO auch eine technisch konstruktive Zeichnung sein, um eben raumgreifende Arbeiten im öffentlichen Raum zu schaffen, wie sie das ja auch dann in Caracas in ihrer neuen Heimat macht, kann eine eigenständige Arbeit sein und kann aber immer im Austausch auch mit den Objekten stehen, die sie in dieser Zeit auch entwickelt. Und da ist auch noch einmal diese Architekturausbildung einfach wahnsinnig wichtig, weil dieses Projektionsverfahren von der Fläche in den dreidimensionalen Raum und eben auch die Linie, wie Sie es ja schon so schön sagten, die dann einfach fast mit einem Draht nachgebildet wird und von dem Bildträger, also dem Papier üblicherweise rausgelöst wird, die ja ganz stark auf diese Spiegel und auch Licht- und Schattenverhältnisse auch immer etwas sind, das Sie zum Beispiel bei Wilhelm Kietje, der Sie im konstruktiv-planerischen Zeichentechniken unterrichtet hat, immer ganz stark die Studierenden darauf hingewiesen hat, ihr könnt nicht, liebe Studierenden, ihr könnt nicht Häuser planen, ohne die Schattenwirkung einzuplanen. Also da kommen mehrere Ebenen zusammen und auch ein Künstlerprofessor, eben Karl Schmoll von Eisenwert, hat die Studierenden ganz stark unterrichtet im Hinblick auf, was die Zeichnung und die Abstraktion auch bedeutet in der Zeichnung und sagt ganz klar zu ihnen, der Grad der Abstraktion sei dem Künstler beim Zeichnen ja selbst überlassen, aber was immer erhalten bleiben müsse, ist eben so ein Minimum an Räumlichkeit. Und dieses Minimum an Räumlichkeit ist auch etwas, das bei GEGO stets erhalten bleibt. Und dieses Spiel mit unterschiedlichen Raumschichten, sei das eben in der Fläche, also in der Zeichnung oder der Druckgrafik, oder eben auch dann in den Objekten, geht es immer um Momente der Raumentwicklung tatsächlich. Und das ist sehr klar abzuleiten von Architektur aus.
Ja. Sie hat dann ja, das hatten Sie kurz angedeutet, aber das ist so spektakulär, dass es nochmal ein eigenes Thema ist, ja nicht nur diese wirklich wunderbaren Zeichnungen macht, wo man sich wirklich aber auch konzentrieren muss, um sie wirklich einzeln anzunehmen, wahrzunehmen, auch in ihrer, leider durfte ich das hier ja nicht anfassen, aber in der Haptik sind ja auch tolle Papiere, auch tolle Künstlerbücher zum Teil geworden, dann diese feinen, kleinen Skulpturen. Und dann hat sie ja in Caracas richtig große Arbeiten gemacht, weil sie Teil der Modernisierung des Landes geworden ist. Also sie ist dann ja als ältere Frau, richtig nach Professoren gekommen, in Amt und Würde gekommen und hat große Arbeiten gemacht, mit denen der damalige Diktator Venezuela ins 20. Jahrhundert bringen wollte.
Also unterschiedliche Diktatoren, die
mehrere,
mehrere und dann abgewechselt wieder von einer kurzen demokratischen Phase. Also es ist ja eine sehr durchwachsene Geschichte. Venezuela ist jetzt bestimmt nicht in eine einfache Heimat gekommen. Aber ja, tatsächlich, also ab überhaupt diese Modernisierung von Venezuela hat in den 40er Jahren schon angefangen, als eben diese unfassbaren Ölressourcen entdeckt worden sind. Und also die Stadtentwicklung, die in Caracas passiert ist, die war tatsächlich, muss man so sagen, megalomanisch. Und die hat auch angehalten über mehrere Jahrzehnte in unterschiedlichsten oder unter unterschiedlichsten politischen Systemen. Gego hat, was vielleicht dahingehend ganz wichtig ist, auch unterrichtet an der Architekturfakultät der Universidad Central de Venezuela, die ja an und für sich schon ein modernistisches Meisterwerk ist, gebaut von Villanueva. Also alle, die sie kurz vielleicht einmal Zeit haben, das zu googeln, das ist wirklich ein spannendes Universitätskomplex modernistischen Baus, der Architekt eben alle Künstler, westlichen Künstler wie eben auch lateinamerikanische Künstler dazu eingeladen hat, diesen Baukomplex mitzugestalten. Also das war schon so dieser Grundantrieb. Und das ist dann in die gesamte Stadt übergeschwappt. Und es wurde so wahnsinnig viel gebaut, also U-Bahn-Netze, Autobahnen, natürlich Riesenhäuserkomplexe, Wohnanlagen, Einkaufszentren, also in allen Richtungen. Man muss sich das eigentlich fast ein bisschen so vorstellen, wie vielleicht Tokio in den 80er Jahren so für den Westen war. Das war dann eigentlich damals so 50er, 60er Jahre Venezuela, megalomanisch.
Also ähnlich vergleichbar mit Brasilia, also dem Neubau der großen brasilianischen Hauptstadt, vor allem mit Oscar Niemeyer?
In etwa so, wobei natürlich Brasilia wirklich die ganze Stadt als solches aus dem Boden gestampft wurde. Das war jetzt in Caracas nicht so, weil es eigentlich eine koloniale Vorstruktur gab. Aber die Haciendas wurden geschliffen tatsächlich. Das ist ja in so einem Tal angelegt, irgendwie von der Topografie ganz spannend, weil nicht unähnlich zu Stuttgart, wenngleich die Hügellandschaft nicht so hoch ist und die Wälder halt dort Urwälder sind und wir kein Meer haben, aber so diese Hügellandschaften, das ist schon ganz interessant, wenn man dort ist. Aber es wurde viel gebaut. Also ganz so wie Brasilia würde ich es vielleicht nicht vergleichen, weil das einfach eine Stadt war, die aus dem Nichts gebaut worden ist, aber zumindest schon die Bauunternehmung ähnlich aktiv war, muss man schon sagen. Und es war aber auch ein Selbstverständnis der unterschiedlichen Regierungen, was ganz interessant ist, aber vielleicht auch, weil einfach so wahnsinnig viel Geld da ist. Also es ist eigentlich fast unfassbar für, also als ich dort war letztes Jahr im Oktober, war das wahnsinnig beeindruckend, was da an Architektur und Kunst auch im öffentlichen Raum gebaut worden ist. Und Gego war einer von vielen Künstlern und KünstlerInnen, die eben eingeladen wurden, parallel mit den Architekturen, die eben entstehen waren, auch Kunst zu entwickeln. Das heißt, es ist nicht ganz so dieses Kunst am Bauprinzip, wo man irgendwie Architektur hat und dann stellt man da vielleicht noch eine Struktur vorne hin, sondern es war tatsächlich so, gerade bei Gego, die ja Architektin war, wurde sie immer dezidiert eingeladen, Arbeiten mit der Architektur zu entwickeln. Und das reicht dann von 24 Meter hohen Türmen bis zu 20 Quadratmeter breiten Seilumspannungen, die sich in Innenhöfen auftun und eigentlich fast mit Segeltauen entwickelt wurden und fast so ein bisschen ausschauen wie Segel von einem Schiff tatsächlich, wenn man es so sieht. Und also wirklich sehr viele spannende Projekte gemacht haben, leider viele davon nicht mehr erhalten.
Genau, das wollte ich fragen. Was ist verfallen oder abgebaut?
Abgebaut, manche noch installiert, manche aber auch nicht wirklich in gutem Zustand. Also die ökonomische Situation des Landes Venezuela hat sich ja ganz klar, also politisch und ökonomisch ganz klar verändert ab den 80er Jahren und auch nicht mehr wirklich erholt.
Haben Sie denn wahrgenommen, dass man da noch Gego kennt oder haben Sie da noch Kolleginnen und Kollegen getroffen, für die das, weil das war ja, also eine muss man mal so sagen, ich hau jetzt mal einen raus, eine wirklich der bedeutendsten Künstlerin des 20. Ja, ja. Jahrhunderts, kann man mal so sagen.
In Lateinamerika.
Wird in Lateinamerika groß und prägt das Stadtbild mit vielen anderen natürlich. Mhm. Und dann kommt eben, ja, Venezuela wird so als Failing State gehandelt. Mhm. Gerechtfertigt, das ist, kann ich nicht beurteilen, aber gibt es dann doch noch, sie war ja auch Professorin, mhm. Menschen, die bei ihr gelernt haben, an sie denken, die nicht vergessen haben? Was ist ihnen da begegnet in Venezuela?
Sehr viel tatsächlich. Also sie ist wirklich, man muss eigentlich kaum noch einen Namen aussprechen, wird schon, ja, man kannte sie oder irgendwer hat bei ihr studiert oder man hat mit ihr gemeinsam mal was gemacht. Also sie ist schon, also der Geschichte und im Gedächtnis der Leute dort ganz stark. Und jeder kennt sie tatsächlich. Witzigerweise, als ich im Flieger war, bin ich neben jemandem gesessen, also so einem jungen Pärchen gesessen, die waren wohl so Mitte 20, haben in Amerika studiert und leben jetzt aber wieder in Venezuela. Die kannten sie gar nicht.
Okay, da hatten sie
dann... Also vielleicht der ganze Junge, aber gut, muss jetzt auch nichts heißen. Ja, manchmal, also... Manche interessieren sich vielleicht auch weniger dann für Kunst und Kultur oder waren dann jahrelang nicht mehr in der Heimat. Und also, aber sie ist schon, also sie ist definitiv eine wichtige Persönlichkeit und alle, die nur annähernd, glaube ich, ein Interesse an Kunst und Kultur haben, wissen, wer sie ist.
Interessant. Also als ich das, die Ausstellung durchging und den wunderbaren Katalog dann auch nochmal studierte, ging mir so ein Gedanke nicht aus dem Kopf, obwohl er irgendwie seltsam klingt. Dass sie dann eine so großartige Künstlerin und ja auch Lehrerin wurde. All das wäre nie passiert ohne die Flucht und ohne die Verfolgung, ohne dass ich die jetzt damit schönreden will. Mhm. Aber wenn ich nochmal Biografie und Kunst, also diese wirklich hochschwierige Biografie anschaue und dann diese leichte, heitere, moderne, helle Architektur, frage ich mich, wo bleibt das andere eigentlich? Und es gibt in einem der Filme über sie so eine Aussage, das habe ich jetzt nur dem Wortsinn nach mir aufgeschrieben, es ist jetzt. Also ich verarbeite zwar, sagt sie, auch Erfahrungen in meiner Kunst, wie auch nicht. Also es ist jetzt nicht einfach nur Geometrie und Architektur, also irgendwie ist auch eine eigene Erfahrung drin. Aber anders als bei gegenständlichen Künstlerinnen findet man bei ihr keine Spur, keine Ahnung, jetzt mal dumm gesagt, der Traumaaufbearbeitung oder so etwas, sondern sie fängt neu an und setzt ein freies Spiel, nicht gegen oder Unabhängigkeit, unabhängig von ihren Erfahrungen und setzt dann eigentlich eine ganz neue Existenz dagegen. Das sind so wirre Gedanken, die ich habe, weil das so nebeneinander steht für mich, die Kunst und die Biografie.
Also ich glaube, wie gesagt, also sie war sehr zurückhaltend, ja, und ich glaube, also ich würde mir auch nicht anmaßen, sie ist da.
Nee, wir wollen nicht psychologisieren.
Genau, also das ist natürlich schwierig, ja, aber was ich schon finde, ist, dass sie sagt einmal, ihr Leben war ein multidimensionales Schachspiel und sie würde es eben dann den Forschern und Historikern überlassen, sich ihre Schlüsse daraus zu ziehen. Ganz klar verweist sie immer wieder auf ihre Ausbildung als Architektin. Ich meine, das ist ja dann auch das wird ja auch, also ich glaube nicht nur ihre eigene Ausbildung, das war mir auch ganz wichtig, das in der Ausstellung hervorzukehren, sondern dann auch ihre eigenen Lehrtätigkeiten. Also dieser Austausch von Praxis und Theorie und dieses Entwickeln während dem Tun, das Handwerk, also und nicht nur das Handwerk, aber auch das handwerkliche Arbeiten, das Entstehenlassen von Arbeiten. Das viele machen, also sie hat ja wahnsinnig viel produziert. Wir haben eine Dauerleihgabe, die ja aus 100 Arbeiten besteht und es gibt so unendlich viel mehr, muss man tatsächlich auch sagen.
Da kommen wir gleich nochmal drauf.
Und ich glaube, sie hält sich vielleicht einfach an gewissen Dingen fest und das waren schon eben diese, Austausch mit anderen, die Lehre, die Architektur, das Spiel mit Geometrien, mathematische Denkspiele, ja, vielleicht auch irgendwo an der rationalen Ebene. Warum auch immer, möchte ich nicht mutmaßen, aber das finde ich ist wahnsinnig evident und das ermöglicht ihr aber, man merkt das schon in den ersten Räumen, ist es noch viel, scheinen die Arbeiten oft noch konstruierter vielleicht. Ich habe es ja nicht chronologisch gehängt, diese Ausstellung, aber natürlich sind in diesem zweiten Raum schon viele früheren Arbeiten. Und sie wird schon zunehmend dynamischer und freier auch in ihrer Praxis. Also vielleicht ja. Kommt das auch mit dem Selbstbewusstsein als Künstlerin dann, ja. Also das muss man ja auch sagen. Man ist dann 15 Jahre später als Künstlerin sicher auch irgendwie gesetzter, als man das am Anfang.
Ja, ich wollte jetzt auch gar nicht so sehr psychologisieren. Ich habe nur sozusagen meine eigene sozusagen Unsicherheit beim Bedenken der Kunst und der Biografie bedacht. Und das Große ist natürlich, dass sie dann eben etwas ganz Eigenes, Neues schafft und sich nicht definieren lässt von dem, was ihr angetan wurde darin. Ja. Das ist eben auch etwas Großes. Jetzt aber, wo ich die Chance habe, mit Ihnen zu sprechen, ist es ja doch, interessiert mich nochmal, wie das eigentlich gewesen ist. Also als normaler Museumsbesucher geht man hin und guckt sich die Ausstellung an, aber da ist ja Arbeit dahinter und hier in besonderer Weise, einerseits, weil es wirklich verbunden ist mit einer wunderbaren, nicht Schenkung, aber immerhin Dauerleihgabe, fast so etwas, wirklich ein großes Konvolut, wie es dazu gekommen ist. Und dann haben Sie das ja auch gemeinsam mit der Wüstenrot-Stiftung, mit der ich kürzlich zu tun hatte, erarbeitet. Und das eben auch kein Schnellschuss, sondern richtig auch nochmal intensive Hintergrundarbeit, die man dann als Besucher nicht so sieht, aber vielleicht doch spürt. Erzählen Sie jetzt mal kurz, wie das dazu kam.
Genau, also es gab ja im Kunstmuseum in Stuttgart schon eine große Retrospektive zu GEGO im Jahr 2013, 2014. Das war eine Wanderausstellung, die von Hamburger Kunsthalle übernommen worden ist und von der Henry Moore Institute in Leeds, also in England. Und nach dieser Ausstellung hat dann die Fondation GEGO, also da, wo der Nachlass der Künstlerin liegt, der den Hauptsitz immer noch in Venezuela Caracas hat, hat dann dem Kunstmuseum Stuttgart 100 Arbeiten eben als Dauerleihgabe übergeben. Auch im Hinblick auf das Ziel, dass man sagt, man sollte doch sich auch diese Studienzeit von GEGO in Stuttgart in den 30er Jahren noch einmal genau schauen. Daraufhin ist Ulrike Groß, die Direktorin des Kunstmuseums, auf die Universität Stuttgart zugegangen, dort auf Kerstin Thomas, die Professur für Moderne hat am Kunsthistorischen Institut. Und auch gemeinsam dann eben auch an Philipp Kurz herangetreten, um zu schauen, ob man denn nicht gemeinsam, und das ist wirklich, also es war ein wirklich gemeinsames Projekt, da was erarbeiten könnte, ein Projektrahmen setzen könnte, um eben Forschung, Erforschung dieser Dauerleihgabe und Erforschung dieser Studienzeit von GEGO in Stuttgart zu ermöglichen. Wir haben dann für mich diese glückliche Rahmenbedingung geschafft und haben mich dann eben auch eingeladen, dieses Projekt forscherisch zu leiten und umzusetzen. Ich bin dann 2019, also auch das dauert ja alles seine Zeit, November 2019 nach Stuttgart gekommen, nach einem Auswahl-, also Bewerbungsverfahren, wo, glaube ich, sich wirklich sehr viele Leute beworben haben und für mich dann aber eigentlich ein Glücksfall war, weil ich schon zu GEGO geforscht habe. Auch
genau, Sie konnten mit Ihrer Masterarbeit ankommen.
Ich konnte mit meiner Masterarbeit ankommen, unter anderem genau, und habe dann auch schon zu GEGO weiter geforscht und habe mich damals schon mit dem Stellenwert der Architektur in GEGOs Kunst beschäftigt. Und man muss auch sagen, also meine Kollegin am Kunstmuseum Stuttgart, die damals die große GEGO-Ausstellung betreut hat, Eva Freuzheim, hat natürlich auch schon hingeblickt auf die Studienzeit, aber wie so oft das halt auch ist, dass man bei klassischen Museumsausstellungen eben nicht so viel Zeit zum Forschen hat, ist dann das sozusagen mir mit übergeben.
Genau, wie lange hat man so zu einer Vorbereitung von einer Ausstellung? Ist das ein Jahr oder wie kann man sich das vorstellen oder wie viel Zeit hatten Sie?
Das ist ganz unterschiedlich, aber bei mir war es tatsächlich eine sehr glückliche Situation, weil ich habe jetzt 2,5 Jahre forschen. Ja. Und das ist wirklich viel Zeit. Und man merkt dann auch, also als ich hier gekommen bin, also nötige Zeit, muss man auch sagen, weil ein wahnsinnig komplexes Thema. Und ich habe ja nicht nur die Ausstellung gemacht, sondern wie Sie schon gesagt haben, den Katalog. Und der Katalog wurde auch gemeinsam mit dem Gestalter über 2,5 Jahre, oder nicht ganz, aber 2 Jahre, der wurde sehr früh hinzugezogen, parallel zur Ausstellung entwickelt. Also auch kein klassischer Ausstellungskatalog. Genau, und ich bin hierher gekommen und eigentlich in Stuttgart hat man mir gesagt, ja, war so vieles zerbombt, es ist eigentlich so vieles verbrannt, es dürfte sich nicht viel erhalten haben. Und ich habe dann aber es war bekannt, dass sich ein Diplomzeugnis erhalten hat, ein paar Prüfungspässe und eine Studienregisterkarte von GIGO. Und dann war ich ganz viel am Universitätsarchiv, dort haben sich dann wirklich zufällig und glücklicherweise genau die Studienprogrammbücher von 32 bis 38 erhalten. Und davor, danach gibt es gar nichts mehr. Und dann habe ich sehr akribisch die Dinge abgeglichen und konnte so das ganze Curriculum von GIGO dann auch rekonstruieren. Was dann wiederum die Basis geschaffen hat, zu schauen, bei welchen Professoren hat sie studiert, welche Lehrinhalte hat sie gelehrt bekommen, bei welchen Leuten sie Berufspraktika gemacht, ist ja auch ganz ein wichtiger Punkt, nicht, weil das ja in der Technischen Hochschule damals verpflichtend war, dass man Berufspraktika macht. Da hat sie einerseits bei Bloch und Guggenheim ein durchaus modernistisch arbeitendes Architektenbüro gearbeitet und hat damals beim Eilverfahren für die Schule der israelitischen Gemeinde gearbeitet, 34. Und auf der anderen Seite hat sie bei Bodo Rasch gearbeitet, der ja wirklich ein Visionär der Baukunst war, der Stuttgarter Avantgarde. Und GIGO war dann sehr vielschichtig in Stuttgart eingebunden. Ich glaube, das war auch dieses Spannende, dieses Netzwerk, in dem sie eingebettet war, auch zu rekonstruieren, war auch mit einer Künstlerin, kaum noch bekannten Künstlerin zugegen, Victoria Regem in China, die heute fast vergessen war, von Hans Hildebrand, dem damaligen Kunsthistoriker, der an der TH Stuttgart unterrichtet hat, aber auch zurücktreten musste aufgrund seiner modernistischen Einstellung, vielfach beschrieben, hat auch eben bei Hans Hildebrand viele Kurse besucht. Also habe ich nicht nur GIGOs Zeit in Stuttgart nachvollzogen, sondern habe durch diese viele Zeit recht viel rekonstruieren können, was vermeintlich verloren war.
Also eine sehr, sehr intensive Recherchearbeit in einem tollen Verbund mit Uni, Museum, Wüstenrot-Stiftung. Aber das braucht es doch wohl auch, um GIGO dann auch in Stuttgart wieder zurück eine Heimat zu geben, wenn man das vielleicht ein bisschen mal so formulieren darf. Ja. Haben Sie denn auch Kontakt gehabt dann mit Angehörigen? Gibt es noch Kinder oder Enkelkinder? Wie ist das in der Fondation GIGO aufgenommen worden?
Die Fondation GIGO kannte ich auch schon vor dem Stuttgarter Projekt durch meine vorhergehenden Forschungen, allerdings nicht persönlich. Die Tochter Barbara Gunz, die mit ihrem Bruder Thomas Gunz die Fondation GIGO leitet, sie lebt noch in Caracas, war aber dann mal hier. Ihre Enkel, also GIGOs Enkeltochter lebt in Freiburg, spannenderweise. Ein Enkelsohn lebt in Paris, also die sind wieder zurückemigriert. Und es war schon, also die haben ja auch ein sehr professionelles Archiv, ja, muss man sagen. Die Fondation GIGO ist eine der wenigen Künstlernachlässe, muss man sagen, die immer noch privat, aber in sehr professionellem Maßstab organisiert und betrieben wird und die Ausstellungen mitbegleiten, die ohne auch die Fondation GIGO und deren Zutun hätte die Forschungsarbeit nie diese Ergebnisse erzielen können. Und vielleicht, weil ich muss man schon noch mal ganz bewusst darauf hinweisen, diese Kooperation, die wir hatten mit der Wüstenrot-Stiftung, der Uni Stuttgart und dem Kunstmuseum, das ist schon eine sehr außergewöhnliche Kooperation. Es war ein wahnsinnig enges Zusammenarbeiten und alle drei oder vier wir eigentlich Projekte involvierten, also Philipp Kurz von der Wüstenbrot-Stiftung, Ulrike Groß und Kerstin Thomas hatte ich ja schon genannt, haben uns regelmäßig getroffen und haben wirklich versucht, auch alle unser bestes Know-how da mit reinzubringen, um auch wirklich die Möglichkeiten vollends auszuschöpfen und eben auch die Fondation Ego über digital dann natürlich hinzugeschalten. Und so mit vereinten Kräften haben wir da wirklich, glaube ich, sehr viel machen können, was im Vorhinein ja gar nicht so absehbar ist, weil bei jeder Forschung weiß man ja nicht ganz genau, was die Ergebnisse sind. Und um eben darauf überzuleiten, ist auch diese Performance, die sich dann im Zuge meiner Recherchen ergeben hat, wo ich darauf gestoßen bin, dass Gego mit einer anderen Künstlerin dann in Caracas dann schon 1977 zusammengearbeitet hat, Sonia Sanoa, einer Pionierin des modernistischen Tanzes. Und wir konnten keine Neuinszenierung, sondern eine Stage dieser Performance dann gemeinsam mit der John Cranko-Schule wiederum machen und haben diese Performance jetzt erstmals aufführen können in Stuttgart und außerhalb von Venezuela durch alle unsere
Gemeinschaften. Eine letzte Frage zum Schluss. Ja. Es ist ja zu beobachten, dass seit einigen Jahren große Künstlerinnen der klassischen Moderne oder der Moderne wiederentdeckt werden. Und das hat jetzt nicht nur was mit Gleichberechtigung und Feminismus zu tun, sondern einfach damit, dass das große Künstlerinnen sind, die lange vergessen waren. Also mir fällt jetzt ein Lotte Laserstein, eine große Malerin, Anni Albers, Sophie Teuber-Arp. In Hamburg gibt es gerade eine schöne Ausstellung einer mir vorher unbekannten Surrealistin, Toyen. Ich selber beschäftige mich mit einer wunderbaren Kirchenfenster, Glasfensterkünstlerin, Elisabeth Köster. Also in diese Reihe, würde ich sagen, gehört vielleicht auch Gego. Oder wie sehen Sie diese Wiederentdeckung? Mir scheint das jetzt ein unabgestimmter Trend, oder Trend klingt so doof, aber so eine wirklich schöne Tendenz zu sein in der Kunstgeschichte und auch im Ausstellungsbetrieb.
Ich glaube, es ist einfach diese Aufmerksamkeit jetzt auch da, dass viele Künstlerinnen einfach vergessen und übersehen hat. Ja, und das ist ja irgendwie spannend, weil man ganz oft eben sagt, Wiederentdeckung, aber eigentlich waren sie ja nie weg. Man hat nur nie genauso hingeschaut. Es ist auch spannend, dass man dann doch trotz der großen Retrospektive, die ja in Stuttgart gezeigt worden ist und auch in Hamburg, sie irgendwie trotzdem jetzt nicht wirklich stärker im Bewusstsein da war, für viele, natürlich nicht für alle, weil ganz großartige Ausstellungen und weit gestrahlt. Aber ich glaube, dass es eigentlich, also jetzt im Fall von Gego, muss ich sagen, ist es nochmal eine spezielle Konstellation, weil der Stellenwert der lateinamerikanischen Kunstgeschichte einfach im Westen überhaupt nicht mal existiert, muss man ganz ehrlich sagen. Es wird auch an den Universitäten kaum unterrichtet. Also ich unterrichte ja auch parallel zu meiner kuratorischen Arbeit, habe ich unterrichtet an der Uni Stuttgart und versuche da schon auch ein Bewusstsein zu schaffen, dass die Kunstgeschichte über den Westen einfach hinausgeht, ja, und dass wir ganz viel nicht kennen, sei es Mann oder Frau. Bereich. Und klar, in Bezug auf die vielen Ausstellungen, die jetzt eben auch von Künstlerinnen und großen Retrospektiven, die jetzt erarbeitet werden, glaube ich tatsächlich, dass es schon eine Bewusstseinsfindung gab in den letzten Jahren, wo man gezielt mehr Licht auf diese vergessenen oder vielleicht zurückgedrängten Künstlerinnen dann auch gestrahlt hat. Was ja eine schöne Entwicklung ist.
Ja. Also. Genau. Dem dient ja auch dieses Gespräch als ein Zeichen, dass es eben auch manche Dinge gibt, die wunderschön sind. Und man muss nur hingehen nach Stuttgart ins Kunstmuseum. Sehr zu empfehlen ist auch der wunderbar gestaltete, also wirklich textlich und innerlich, aber auch schön gestaltete Katalog mit einem so wunderbaren Papp-Einband. Also es ist auch wirklich sinnig gestaltet. Wer sich erstmal so ein bisschen informieren kann, kann auch im Netz natürlich so allerlei finden, um überhaupt mal einen ersten Eindruck zu bekommen. Und dann aber ist es sehr wichtig, nach Stuttgart zu fahren. Und die Ausstellung geht noch bis in den Sommer hinein, nicht?
Bis zum 10. Juli, ganz genau.
Ein bisschen Zeit ist noch.
bisschen Zeit und wir haben dann auch eine große Konferenz zu GEGO, für die, die es wirklich inhaltlich noch näher interessiert, am 7.8. April am Kunstmuseum in Stuttgart mit ganz tollen Leuten von Lateinamerika, Nordamerika, China, alle Leute, die schon eben mal zu GEGO geforscht oder zumindest eine Ausstellung gemacht haben. Und die Performance findet ebenfalls regelmäßig während der Öffnungszeit in den Ausstellungsräumen statt. Und die Ausstellung für sich ist natürlich auch ein Besuch wert.
Sehr schön. Liebe Stefanie Reisinger, vielen herzlichen Dank. Und viel Glück noch und schönen Erfolg und guten Zulauf für Ihre wunderbare Ausstellung. Ja,
vielen herzlichen Dank für das nette Gespräch und die Einladung natürlich.